Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 74 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Und wir zeichnen diese Woche auf am Donnerstag, den 13.11. um 11 Uhr. Und damit ziemlich kurz, nachdem sowohl der BGH als auch das Bundesverfassungsgericht und der EGMR uns noch mit interessanten Entscheidungen beglückt haben. Die haben wir euch natürlich trotzdem schon mitgebracht. Aber wir fangen an mit dem Knaller der Woche, der dieses Mal aus unserer Sicht ziemlich eindeutig aus München kam.
Das sind unsere Themen. Ein möglicherweise weitreichendes Urteil hat das Landgericht München 1 gefällt. Es hat der GEMA im Streit mit OpenAI Recht gegeben, weil ChatGPT urheberrechtlich geschützte Liedtexte ausspuckte. Der Bundesgerichtshof weist eine Klage von Wirecard-Aktionären ab. Gut so, mein Peers-Kollege aus dem Wirtschaftsrecht Joachim Jahn. Dann zeigen wir euch eine brandaktuelle und examensrelevante Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Sitzblockaden. Und dann haben wir noch eine Menge wichtigen Kleinkram, News vom EGMR in Sachen Abtreibungen, Mindestlohnrechtliches vom EuGH und die Reste von der Yumiko. Zum Schluss sprechen wir über die Karriere einer Kardashian.
Der Aufreger der Woche.
Das Landgericht München I hat die Welt der Kreativen verzückt, nämlich ein Urteil zu Lasten der KI-Industrie gefällt. Geklagt hatte die GEMA in Bezug auf mehrere Liedtexte, unter anderem von Helene Fischer und Herbert Grönemeyer. Diese ließen sich nämlich mit ChatGPT recht wortgetreu reproduzieren. Das verstoße gegen Urheberrecht und der GEMA stünden Unterlassungsauskunfts- und Schadensersatzansprüche zu, meint das Landgericht München. Bei mir ist jetzt Tobias Vosberg. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Host vom Jura und KI Podcast. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns, dass du da bist. Ich habe im Vorwege mal bei Nina George nachgefragt. Die ist Autorin und Lobbyistin für den European Writers Council. Ich kenne sie, weil ich mit ihr mal auf dem Panel war im BMJ, wo es genau um diese Fragen hier ging, also AI und Copyright. Und sie hat mir keine Sprache geschickt, weil sie gerade nicht so gut sprechen kann, aber spricht von einem Momentum für andere Gewerke, rechnet also jetzt mit anderen Klagen ähnlicher Art. Was meinst du denn, Tobias? Ist das jetzt der Beginn einer Prozesswelle gegen OpenAI und Co.?
Das lässt sich natürlich immer schwierig prognostizieren, aber könnte ich mir schon vorstellen. Also für die Kreativen sieht es jetzt natürlich erstmal ganz gut aus. Wahrscheinlich wird es ja in die nächste Instanz gehen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Künstler wäre und schon mitbekommen hätte, dass irgendwie ChatGPT Werke von mir wiedergibt oder ich auch Autorin oder so weiter bin, dann könnte ich es mir schon vorstellen, dass ich jetzt, dass da jetzt Begehrlichkeiten geweckt werden, ja.
Zumal vielleicht auch von anderen Verwertungsgesellschaften. Ich meine, GEMA ist da sehr umtriebig, aber könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass vielleicht die Autorenschaft jetzt auch auf die Idee kommt und sagt, gucken wir doch mal nach, was eigentlich an so Buchtexten da ausgespuckt wird.
Oder aus deinen Kolumnen.
Aus meinen Kolumnen. Ich könnte klagen. Das ist eine schöne Idee eigentlich. Mal gucken. Also es gab ja schon ähnliche Fälle. Also wirklich schon viel prozessiert auf der ganzen Welt. Es gab einen berühmten Fall in den USA. Da hatte die New York Times gegen OpenAI geklagt und hatte es geschafft, unter bestimmten Umständen muss man dazu wohl sagen, wortgetreue Restaurantkritiken oder eine wortgetreue Restaurantkritik auszuspucken über ein Restaurant. Und urheberrechtlich ist ja eigentlich die Frage ziemlich schwierig, denn eine klassische Kopie im Sinne von, ich lege es auf den Kopierer und habe dann ein Vervielfältigungsstück, falle nicht an, sagen jedenfalls diejenigen, die für AI sich aussprechen oder für die Belange von OpenAI und Co. sprechen. Die KI fantasiere ja nur eben nach Wahrscheinlichkeiten dasselbe wieder raus. Und einen ähnlichen Fall gab es auch noch in UK, der wurde gerade entschieden, da ging es um Bilder. Getty Images, die Bildagentur, hatte gegen Stability AI geklagt. Und da gab es aber dann Schwierigkeiten nachzuweisen, ob das denn überhaupt immer so reproduziert wird oder eben wie jetzt bei diesem Fall in den USA nur unter ganz bestimmten Umständen. Wie ist das Landgericht denn hier damit umgegangen?
Also erstmal dieses Urteil mit Getty, was du gerade erwähnt hast, das ist der große Unterschied hier, weil in dem Fall in UK hat Getty Images ja verloren. Und einer der Gründe war, dass die Richterin meinte, dass Stability AI eben keine Werke speichert. Also das war irgendwie zwischen den Parteien unstreitig und deswegen hat Getty Images auch einen Großteil der urheberrechtlichen Ansprüche fallen lassen im Laufe des Verfahrens. Mhm. Und hier ist eben das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, doch, wir sind der Ansicht, dass hier die Werke memorisiert werden, wie sie das nennen. Also während eben auf der einen Seite, wie du richtig sagst, viele Expertinnen eigentlich sagen, nein, das sind ja hier nur statistische Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die auf Vektoren basieren. Und es wird quasi einfach nur, wenn jetzt ein Lied wiedergegeben wird, Stück für Stück aus dem Trainingsdatensatz zusammengesetzt, was die KI irgendwann mal abstrakt gelernt hat, lässt das Landgericht eben diese Argumentation nicht richtig gelten und sagt, na ja, also wenn ein einfacher Prompt, wie in dem Fall hier reicht, und ich einfach nur fragen muss, wie lautet nochmal der Text von Atemlos von Helene Fischer, und dann fast eins zu eins dieser Text ausgespuckt wird, muss dieser Text ja irgendwo in den Trainingsdaten gespeichert sein, und darin sieht dann eben das Gericht die urheberrechtsverletzende Vervielfältigung.
Und würdest du sagen, dass sich diese Lesart durchsetzt? Weil sie ist ja schon relativ weit gesprungen. Man hat ja grundsätzlich so die Vorstellung, wenn man sich vielleicht überhaupt nicht auskennt, eine KI ist eine riesige Datenbank, aber das ist ja nicht so. Da sind ja nicht alle Sachen hinterlegt, sondern das sind, wie du sagtest, Vektoren. Wenn ihr Lust habt, das Urteil übrigens zu lesen, das ist ja online inzwischen verfügbar. Es geht da schon ziemlich in die technischen Details rein. Die lassen wir jetzt hier mal außen vor. Aber also grundsätzlich ist es keine Datenbank. Aber wird sich dieser Gedanke durchsetzen, dass man sagt, naja, es ist aber trotzdem eine Vervielfältigung im urheberrechtlichen Sinne?
Tja, das wird davon abhängen, vielleicht, ob in der nächsten Instanz oder in anderen Verfahren da mal wirklich Sachverständige sagen, was da eigentlich, also wie da der technische Zusammenhang gleichzeitig im Verhältnis zum Urheberrecht ist, weil das ist ja technisch so komplex, also deswegen lohnt es sich auch wirklich, das Urteil zu lesen, weil man teilweise fast nichts davon versteht. Also jedenfalls, wenn
man muss parallel ChatGPT laufen lassen und fragen, was das jeweils bedeutet.
Ja, jedenfalls, wenn es um diese Vektorisierung und so geht, weil natürlich laienhaft, also und so geht's auch mir, ich habe natürlich technisch auch wenig Ahnung davon, fragt man sich natürlich schon, wie soll das denn sein, dass es nur zusammen halluziniert ist und am Ende dann aber eben ja eins zu eins dieser Text rauskommt. Das funktioniert ja auch ähnlich, wenn du früher gefragt hast, wie lautet die erste Seite von Harry Potter oder sowas.
Ja, genau. Und dann ist ja auch noch dieser Zielkonflikt da, dass man ja einerseits nicht jetzt die Realität reproduzieren will und so ein bisschen Zufallselemente drin haben will. Und deswegen gibt es ja auch diese Randomisierungseffekte. Das wird ja offenbar so ein bisschen einmal umgerührt. Ich sag's jetzt mal in extrem untechnischer Art. Und auf der anderen Seite will man ja Faktentreue haben. Ja, also wir haben ja auch eine parallel laufende Debatte über KI-Fakes und die Fake-News-Gefahr. Alle Leute benutzen nicht mehr Google, sondern fragen direkt die KI, ob nun Gemini oder ChatGPT. Und da wäre es ja dann schlecht, wenn sozusagen aus Copyright-Gründen der Text von Helene Fischer falsch rausgegeben würde. Das heißt, es bleibt ja nicht viel Raum. Noch eine juristische Frage, bevor wir zur Frage kommen, was wir da jetzt eigentlich rechtspolitisch ableiten können. Es gibt ja noch den 44b und der erlaubt ja Vervielfältigung für Text und Data Mining. Das greift hier aber offenbar nicht.
Genau, also es gab letztes Jahr das erste KI-Verfahren in Deutschland, haben wir es damals alle genannt. Das war vorm Landgericht Hamburg und da ging es um Lion. Und da hat das Landgericht noch gesagt, dass in dem Fall, was Lion da gemacht hat, und zwar vereinfacht gesagt, wurde mithilfe von einer KI abgeglichen, ob Bildbeschreibungstexte mit Bildern übereinstimmen. Und dafür auch dieses Text- und Data-Mining durchgeführt, wo eben eine KI vereinfacht gesagt trainiert wird mit diesen Daten, um dann im nächsten Schritt wissenschaftlich diesen Abgleich zwischen Bildern und Text vornehmen zu können. Und da hat das Landgericht damals noch gesagt, ja, das ist von der Text- und Data-Mining-Schranke gedeckt. Und in dem Fall, den wir jetzt hier eben haben, hat das Landgericht das eben abgelehnt und gesagt, es gibt eben beim Text- und Data-Mining zwei Phasen. Einerseits die Phase, wo mithilfe von KI die Trainingsdaten zusammengesetzt oder zusammengestellt werden, und dann die Phase des Trainierens, also wo die KI mithilfe diesen im ersten Schritt gesammelten Daten trainiert wird. Und was jetzt hier das Problem aus Sicht des Landgerichts eben war, dass es vereinfacht gesagt sagt, okay, ja, also das Training mit urheberrechtlich geschützten Werken mag in Einzelfällen okay sein, aber es ist eben nicht okay, wenn dann im Rahmen dieses Trainings die Daten gespeichert oder memorisiert werden. Und das ist ja eben dieser Knackpunkt hier.
Jetzt ist jetzt ein bisschen die Frage, was macht man damit jetzt? Also wenn das jetzt sich so verfestigen sollte, dass man also sagt, da gibt es eine Urheberrechtsverletzung, was glaubst du, wäre denn das realistische Szenario? Gibt es dann eventuell gesetzgeberischen Bedarf? Weil man möchte ja einerseits irgendwie auch funktionierende KI-Landschaft haben. Und die andere Frage ist ja, endet das alles vielleicht noch im Spotify-Szenario, dass also dann einfach Lizenzgebühren bezahlt werden, OpenAI und Co. sich verteuert entsprechend und wir dann alle ChatGPT nutzen, um Liedtexte ausspucken zu lassen, das aber eben aufgrund einer Lizenz?
Ja, gute Frage. Also ich könnte mir beides vorstellen, eben vielleicht auch so ein bisschen, wir hatten ja vor vielen Jahren, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, konnte man ja auch aus Deutschland heraus sich keine Musikvideos auf YouTube angucken, weil ja. dann auch immer stand, ja, es ja. gibt gerade Stress mit der GEMA.
Absolut, da waren überall, stand dann auch drin, das liegt ja an der GEMA, war auch ein bisschen maliziös von Google genau. damals,
die dass GEMA sie dann ist gesagt schuld.
Haben, so, die GEMA ist schuld, ja.
Und da hat man ja irgendeine Art von Einigung gefunden, genau. sodass es heute geht, und vielleicht ist es im Falle dieser Sprachmodelle auch so, oder gesetzgeberisch, vielleicht denkt sich da auch jemand wieder irgendeine Art von so Plattformprivileg aus. Also es gibt ja jedenfalls im Markenrecht und so weiter die Privilegierung für große Plattformen wie Amazon ja. Oder eben auch bei YouTube, wo man vereinfacht gesagt sagt, die Plattform ist so groß, solange die von diesen Rechtsverletzungen nichts aktiv wissen, haften die dafür auch nicht. Ja. Und könnte vielleicht auch sein, dass man sich entsprechendes für diese KI-Modelle ausdenkt.
Das ist, finde ich, juristisch interessanter Gedanke. Politisch, glaube ich, ist da alles zugemauert, weil wir ja sehen, dass ja. Schon das Plattformprivileg so, wie es jetzt im Moment existiert, wie du es gerade beschrieben hast, jedenfalls hart umstritten ist. Und da gab es ja auch einen Anlauf, das abzuräumen, was dann knapp nicht geklappt hat, aber jetzt sozusagen ein neues einzubauen, damit die Techies noch mächtiger werden, ist, glaube ich, politisch in Europa ein relativ schwieriges Unterfangen. Noch ja. ein letzter Aspekt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, den ich nicht untergehen lassen wollte. Das ging in diesem Verfahren ja um ChatGPT-4, glaube ich. Wir sind jetzt schon ein paar Versionen weiter. Und ich habe jetzt so ein paar Stimmen wahrgenommen, überwiegend von so KI-Fans, sag ich mal, die also jetzt, ich sag mal, überspitzt Angst haben, dass ihnen ihr Spielzeug kaputt gemacht wird. Und da ist es dann so, ja, also ist doch egal und so, das ist doch das alte Ding. Aber ich meine, die rechtlichen Argumente, wenn man ihnen denn folgt, dürften doch dieselben sein, egal welche Version das ist, oder?
Ja, das dürfte keine Rolle spielen. Also, weil wenn wir uns den Unterlassungstenor angucken, dann lautet er ja, die Beklagten werden verurteilt, es zu unterlassen, die Liedtexte XYZ öffentlich zugänglich zu machen, ohne Einwilligung. Und es wird zwar auf die Modelle 4 und 4o Bezug genommen im Unterlassungstenor, mhm. aber das ist dann eben nur als, also da müssen wir jetzt nicht vertieft einsteigen, aber damit wird eben die konkrete Verletzungshandlung beschrieben, ja. um so ein bisschen den Unterlassungstenor umreißen zu können. Aber wenn du diese Handlung durch andere Modelle von OpenAI hast, dann ist es genauso ein Verstoß dagegen.
Also du würdest sogar sagen, dass gegen den Tenor verstoßen würde durch neue Modelle. Ich meine, ich war jetzt ganz praktisch davon ausgegangen, ja gut, dann klagt man halt nochmal und dann gegen das neue Modell.
Mhm. Nee, ich würde sagen, dadurch, dass die Parteien gleich sind und du am Ende eben ja auch denselben Chatbot hast, ja. der eben nur im Hintergrund mit einem leistungsstärkeren Modell funktioniert, würde ich sagen, ist es dann trotzdem eine Verletzung.
Okay. Ja. Interessant.
Und das Interessante ist ja jetzt aber, dass ja jetzt die Modelle sich total weigern, irgendwas wiederzugeben. Also ich weiß nicht, ob du es mal versucht hast, aber selbst wenn du jetzt sagst, was ist das erste Wort aus dem Song Atemlos von Helene Fischer, sagt er, nee, das darf das ich
leider,
nicht sagen.
Das Wort ist urheberrechtlich geschützt, genau. Das kann ich nicht sagen.
Ja.
Ja gut, vielleicht erleben wir wirklich, wie du sagst, so eine kleine Phase, in der jetzt die Einschränkungen wieder sichtbar sind, bis sich das Ganze irgendwann normalisiert, weil ich glaube, ein Szenario, das ich für schwer vorstellbar halte, ist jetzt, dass die AI alles umschifft, was irgendwie nach Urheber- oder dann ja wahrscheinlich auch Markenrecht irgendwann aussieht. Da wären ja auch theoretisch Verstöße denkbar. Und das hielt ich wirklich für schwierig. Und aber auch jetzt gibt es ja schon einen gewissen Wettbewerb zwischen den AIs. Also Grok ist ja so ein bisschen so, dass die AI fürs Schmutzige, sag ich mal, die macht ja alles Mögliche mit. Völlig schmerzbefreit, geht da rein und kann man auch irgendwie Politiker einbauen und sowas. Und bei anderen ist es ja nicht so. Also das ist ja auch interessant, wie da die unterschiedlichen AIs mit umgehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier in Europa die Daumenschrauben eng ziehen, dann gibt es noch mehr Wettbewerbsvorteile dann für Amerikaner, die unter der Flagge von Free Speech sozusagen nach vorne reiten. Naja.
Ja.
Wir werden sehen. Übrigens noch ein kleines Update für unsere Hörerinnen und Hörer. Im Streit zwischen OpenAI und New York Times gibt es gerade eine Neuerung, die will ich euch nicht vorenthalten. Dort versucht nämlich OpenAI jetzt die öffentliche Stimmung zu drehen und argumentiert, dass eine Forderung der New York Times nach Chatlogs, um eben den Umfang des Schadens irgendwie zu begründen, dass die gegen Datenschutz oder genauer gesagt Privacy verstoße. Link zu so einem Text aus dem Business Insider, der es gut zusammenfasst, findet ihr in den Shownotes. Tobias, vielen Dank, das hat Spaß gemacht und vielen Dank für
Danke
die Info
mir auch.
Und an dieser Stelle noch eine heiße Empfehlung für Jura und KI, den Podcast.
Einerseits, andererseits.
Wenige Stunden vor unserer Aufzeichnung hat der BGH ein Urteil in Sachen Wirecard verkündet. Jetzt klingt Wirecard immer nach super spannendem Wirtschaftskrimi, aber heute ging es ums Insolvenzrecht. Warum wir darüber trotzdem sprechen, weil es nämlich trotzdem spannend ist, obwohl es Insolvenzrecht ist und auch über das Wirecard-Verfahren hinaus mit großer Spannung erwartet wurde, das erklärt uns der Kollege Joachim Jahn aus der NJW-Redaktion. Joachim, moin, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, ich freue mich sehr und sage, es ist sogar doppelt spannend, denn es geht nicht nur ums Insolvenzrecht, sondern auch ums Aktienrecht.
Also, ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt schon alle nicht halten vor Spannung. Ich verspreche, es wird wirklich, wirklich, wirklich spannend. Also, wer hat in Karlsruhe gegen Wirecard oder vielmehr gegen den Insolvenzverwalter vom insolventen Konzern Wirecard geklagt? Also, auf gut altjuristisch, wer wollte was von wem woraus?
Ja, lustigerweise gab es nur einen einzigen Kläger, die Union Investment Vermögensverwaltung, also eine Kapitalanlegergesellschaft. Und die haben eigentlich auch nur relativ wenig Geld gefordert, weil die gar nicht viel mehr Aktien hatten, nämlich 10 Millionen. Insgesamt geht es ja um Milliarden bei Wirecard. Die haben eben aber halt diese Klage gemacht. Und wie gesagt, die klagen nur auf 10 Millionen. Sie klagen insbesondere gegen den Insolvenzverwalter Michael Jaffe, ein sehr berühmter Insolvenzverwalter.
Und das heißt, die vertreten ja Aktionärinnen und Aktionäre. Und was haben die jetzt gesagt, warum sie denn überhaupt Geld haben wollten von Wirecard?
Ja, naja, im Grunde vertreten sie sich selber, weil sie sagen, sie haben Verlust gemacht, weil als Vermögensverwaltungsgesellschaft kaufen, verkaufen sie ständig Aktien. Sie hatten auch kaum noch Aktien von Wirecard. Und sie wollten halt eben den Schaden daraus geltend machen, dass sie die Sachen sonst gar nicht gekauft hätten, wenn sie gewusst hätten, dass das alles offenbar Lug und Trug ist.
Genau, also im Prinzip Täuschung. Hm?
Ja. Ganz genau.
Okay, und dann haben die jetzt eine Feststellungsklage erhoben und haben gesagt, wir möchten hier festgestellt wissen, dass wir in der Insolvenztabelle aufgenommen werden. Und da wurde es jetzt langsam kompliziert, ne?
Sie wollten in die Insolvenztabelle aufgenommen werden. Und zwar, und das ist das Entscheidende, wie ganz normale Gläubiger, weil sie gesagt haben, wir sind zwar Aktionäre und Aktionäre sind eben gerade keine Gläubiger, sie sind ja die Eigentümer. Und das Insolvenzrecht soll ja nicht die Eigentümer schützen, sondern deren Gläubiger. Aber sie haben gesagt, wir sind durch Lug und Trug dazu gekommen, überhaupt nur die Aktien zu kaufen und nur deswegen sind wir Eigentümer geworden. Und deswegen sind wir gleich zu behandeln wie normale Gläubiger. Das ist der Paragraph 38 der Insolvenzordnung.
Okay, also normale Gläubiger sind in dem Fall wahrscheinlich jede Menge Banken, die Kredite gegeben haben, aber es sind auch ehemalige Mitarbeitende und so weiter, also ganz normale Gläubiger eines insolventen Unternehmens. Und wenn jetzt die Ansprüche der Aktionäre gleichrangig wären, dann würden auch die anderen Gläubiger sehr viel weniger Geld kriegen, richtig?
Genau wie du sagst, typischerweise sind andere Gläubiger die Banken, die diese halt mutmaßlichen Scheingeschäfte, die ja angeblich zu 90% in Asien frei erfunden wurden. Deswegen sitzt ja der frühe Wirecard-Chef seit 5 Jahren in U-Haft und sein quasi Vize ist nach Moskau geflüchtet und dient sich dort offenbar dem russischen Geheimdienst an. Also völlig richtig, die anderen Gläubiger wie zum Beispiel die Banken würden natürlich eine Ecke weniger kriegen, wenn jetzt die Aktionäre selber gleichrangig auch noch aus der Insolvenzmasse bedient werden würden. Also mit anderen Worten, was von dem Geld abkriegen würden, was noch da ist. Man muss dazu noch sagen, normalerweise ist das nicht mal 1%, was überbleibt, wenn Insolvenzmasse verteilt wird. Hier ist aber doch es gelungen, dem Herrn Jaffe erstaunlich viel Geld zu sichern. Ein 3-stelliger Millionenbetrag.
Also was hat der 9. Zivilsenat denn jetzt genau entschieden?
Der 9. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, Aktionäre sind Eigentümer und deswegen können sie nicht wie Gläubiger gleichrangig beteiligt werden, wenn verteilt wird, was der Insolvenzverwalter überhaupt noch an Geld hat sichern können. Also die sogenannte Insolvenzmasse.
Also das heißt, die Aktionäre werden dann in der Insolvenz des Unternehmens, an dem sie Aktien gehalten haben, im Prinzip behandelt wie Gesellschafter. Ist das so richtig?
Die Aktionäre sind Gesellschafter und deswegen sind sie Eigentümer und das Insolvenzrecht soll eben halt nicht die Eigentümer schützen, sondern deren Gläubiger.
Und das heißt, dem Senat war auch egal, dass die armen Menschen gesagt haben, aber wir sind doch getäuscht worden. Da muss ich doch irgendwie sozusagen wegen der Täuschung die Rechtslage ändern, weil gemein.
Persönlich war es ihnen vielleicht nicht egal, weil es sind ja arme Menschen. Es ist auch insofern ein spannendes Urteil, weil solche Fälle hat es, soweit man das weiß, überhaupt noch nie gegeben. Deswegen war eben halt auch nicht ganz sicher, was dabei rauskommen wird, weil im Aktienrecht steht halt eben ausdrücklich das Verbot der Rückzahlung der Einlagen der Aktionäre an die Gesellschafter, also an die Aktionäre. Und da war eben halt die Frage, konterkariert das eben halt hier das Insolvenzrecht?
Und das Ergebnis, also du hast es mir im Vorgespräch schon gesagt, du bist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube, das teilst du, diese Zufriedenheit, mit vielen Insolvenzrechtsexperten, nach dem, was ich vorher so gelesen hatte.
Ich finde es gut und wie gesagt, es passt zu dem Gebot des Kapitalerhalts im Aktiengesetz. Wer als Gesellschafter, als Aktionär in eine Firma investiert, der ist dann eben Miteigentümer und da gibt es eine eigene Vorschrift im Aktiengesetz, diese Einlage auch nicht einfach zurückkriegen.
Und dann muss er halt die sozusagen die Risiken auch tragen, die aus dieser Stellung als Miteigentümer resultieren. Das ist ja auch so ein bisschen die Baseline der Entscheidung des 8. Zivilsenats. Aber insgesamt jetzt, ich meine, für die Wirecard-Aktionäre, du hast es schon angesprochen, es ist ja gar nicht mehr so viel Geld da. Also ja, dreistelliger Millionenbetrag ist zwar irgendwie schön, aber es ist halt nicht mal mehr 1 Milliarde Euro. Und zur Tabelle sind jetzt insgesamt, ich glaube, 15,5 Milliarden Euro angemeldet. Also selbst wenn die jetzt gewonnen hätten, wenn die ihre Forderungen da eingetragen gekriegt hätten, hätten die doch nur irgendwie Minimalbeträge kriegt, wenn überhaupt, oder?
Ja, na gut, aber wenn die gewonnen hätten, hätten sich natürlich sehr viele andere Aktionäre darauf rufen können und dann eben parallel auch sagen können, ich will eben auch in die Insolvenztabelle gleichberechtigt aufgenommen werden, dann wäre es insgesamt knapper geworden für die anderen Gläubiger. Dann hätten mehr Aktionäre was gekriegt, dann hätten überhaupt Aktionäre was gekriegt und auch mehr als nur jetzt der jetzige Kläger. Und die anderen Gläubiger hätten aber umso weniger bekommen.
Okay, das heißt, die großen Fische sind entweder in Untersuchungshaft oder in Russland und die Aktionäre bleiben mal wieder auf allem Schaden sitzen?
Ja und nein. Man muss sagen, der Hauptangriffspunkt der Geschädigten ist ja der geschädigte Aktionäre, die ja eben durch einen Betrug halt eben zum Kauf veranlasst wurden. Ist ja ein anderer. Da gibt's ein Kapitalmusterfeststellungsverfahren, KAPMUG, nach dem Kapitalmusterverfahrensanlegergesetz. Und das läuft vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht. Das richtet sich eben nicht dann nach dem Insolvenzrecht, sondern das richtet sich nach dem Schadensersatzrecht. Und da gibt es einen möglichen Beklagten, so eben der untergetauchte Mensch in Moskau und der in Untersuchungshaft sitzende frühere Chef. Aber, und das ist der eigentliche Gag an der Sache, es richtet sich gegen die Wirtschaftsprüfer. Das ist in dem Fall Ernst & Young gewesen. Und das ist eben halt, macht man dann öfter, man verklagt, wenn einem nichts Besseres einfällt, die, wo die tiefen Taschen sind, wo dann, wenn man gewinnen würde, tatsächlich eben halt auch Geld zu holen wäre. Aber da muss man denen natürlich Pflichtverletzungen nachweisen. Das wird man sehen müssen. Und das läuft.
So, und darüber werden wir euch natürlich weiterhin auf dem Laufen halten. Denn gerne, sehr, sehr gerne mit der Unterstützung von Professor Joachim Jahn. Danke, lieber Joachim, dass du mal wieder dabei warst und für deine Expertise.
Vielen Dank ebenfalls.
Kommt das im Examen?
Das hier garantiert. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Verfassungsbeschwerde gegen eine Verurteilung wegen Störung einer Versammlung zurückgewiesen. Da geht es um Sitzblockaden und das ist natürlich ein schöner Anlass, die Sitzblockadenrechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht und dem Bundesgerichtshof zu wiederholen.
Und das machst du doch mit großer Freude, oder nicht?
Das mache ich nicht, das ist nur eine Hausaufgabe. Schön alleine machen. Ich sage jetzt nur, worum es hier im Fall ging. Im konkreten Beschluss des ersten Senats ging es um eine Gegendemo durch eine Sitzblockade. Die wertete das Fachgericht als Straftat, nämlich grobe Störung gemäß 21 Versammlungsgesetz. Und jetzt steht die Frage im Raum. Kann das Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz verletzen, wenn denn die Sitzblockade ihrerseits eben eine Versammlung ist? Das ist ja der klassische Fall. Man macht eine Sitzblockade und das gilt als Versammlung. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht nun quasi schulbuchartig subsumiert. Schutzbereich ist eröffnet, wenn eine Zusammenkunft nicht ausschließlich auf die Störung, Verhinderung oder Sprengung einer anderen Versammlung gerichtet ist, sondern neben solchen Elementen auch ein eigenständiges Element der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung aufweist. Man darf also nicht nur sitzen, um zu stören, sondern man muss dabei auch noch etwas mitteilen. Gut. Und dann ging es um die Rechtfertigung. Kann das denn gerechtfertigt sein, hier jetzt Artikel 8 einzuschränken durch 21 Versammlungsgesetz? Und da hat das Bundesverfassungsgericht nun inzident geprüft, ob diese Strafnorm im Versammlungsrecht verfassungsgemäß ist. Und das Interessante ist, einschließlich Zitiergebot, das wird ja gerne mal übersehen, kommt auch praktisch nie zur Anwendung, wenn ich das richtig erinnere aus den ganzen Klausuren, die ich damals geballert habe. Also 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Und da kommt es nun darauf an, also meistens fehlt dieses Zitat, ja. Und da kommt es dann darauf an, ob der Gesetzgeber diesen Umstand vorhersehen konnte. Und diese Sitzblockade als sozusagen Störung einer Versammlung ist ja nicht der Normalfall. Das konnte man also nicht vorhersehen und schon gar nicht jetzt die ganze Rechtsprechung, die dann kam. Das Versammlungsgesetz ist, glaube ich, von 1953, wenn ich es richtig im Kopf habe, eben richtig gelesen habe. Das heißt, da konntest du natürlich noch nicht wissen, dass es dann dieses Phänomen Sitzblockade geben würde und auch die nachfolgende Rechtsprechung. Hier ist die Subsumption allerdings so ein bisschen dünn. Also da würde ich mich an eurer Stelle, wenn ihr jetzt einen Examenstermin vor der Brust habt, mal ein bisschen selbst drauf vorbereiten und Argumente sammeln und gucken, wie kann man das gut subsumieren. Insgesamt lesen ist auf jeden Fall sinnvoll. Diese Entscheidung ist kurz und knackig und dann mindestens ein VB abräumen.
Dafür seid ihr ja hier. Wir machen weiter mit einigen Nachrichten aus dieser Woche, von denen ihr auch noch gehört haben solltet. Wir haben es gesagt, ganz kurz vor Redaktionsschluss kam noch ein EGMR-Urteil rein. Und zwar hat der Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass Polen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt hat, weil das polnische Verfassungsgericht sein Urteil vom Oktober 2020, dass Schwangerschaftsabbrüche fast immer Verbot, und zwar auch bei schweren Behinderungen des Fötus, erst Ende Januar 2021 veröffentlicht hat. Da lagen also mehrere Monate dazwischen. Und die Klägerin, das war eine Frau, die damals in der 15. Woche schwanger war, hat also jetzt Recht bekommen. Die hatte nämlich feststellen lassen, dass der Fötus einen schweren genetischen Defekt hat. Das ist Trisomie 18 war das. Und die habe sich deshalb in einer Phase rechtlicher Ungewissheit befunden, sagt der EGMR, in der nicht klar war, ob Abtreibungen in diesen Fällen noch erlaubt waren. Ihr erinnert euch, damals gab es auch riesige Proteste in Polen und die Frau ist dann in die Niederlande gefahren und hat dort die Schwangerschaft abbrechen lassen, um einer möglichen Strafbarkeit in Polen zu entgehen, weil einfach nicht klar war, ist das jetzt strafbar oder nicht, was ich hier mache, selbst wenn das Kind schwerbehindert ist. Diese Unsicherheit und die fragwürdige Zusammensetzung des Verfassungsgerichts, ne, wir erinnern uns alle, die polnische Justiz wurde durchsetzt mit quasi regierungstreuen Beamtinnen und Beamten, führten laut EGMR dazu, dass der Eingriff nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz stand. Also da geht es um das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Insgesamt muss Polen der Frau jetzt 16.500 € Entschädigung zahlen. Die Nachricht machen wir heute noch auf Bergaktuell. Kann auch gut sein, dass es dann noch einen Gastbeitrag zu gibt. Guckt nochmal auf die Seite und wir packen euch in die Shownotes, was da ist, bis wir den Poddy veröffentlichen.
So, der Europäische Gerichtshof hat am Dienstag über die Mindestlohnrichtlinie entschieden. Dänemark hatte dagegen geklagt. Was kam dabei raus?
Kurz gesagt, die Richtlinie bleibt aber nicht ganz. Der EuGH hat sie weitgehend bestätigt und hat nur zwei Bestimmungen kassiert. Und zwar Artikel 5 Absatz 2 und Absatz 3 der Richtlinie. Das sind die Normen, die den Mitgliedstaaten sozusagen mit gesetzlichen Mindestlöhnen vorschreiben wollten, nach welchen Kriterien sie Löhne festsetzen dürfen oder müssen und dass sie Löhne nicht senken dürfen, wenn diese automatisch indexiert sind.
Ich weiß, dass es hier so ein bisschen die Hoffnung gekeimt hatte, dass damit jetzt die Mindestlohnrichtlinie sozusagen über die Wupper geht, aber war ja wohl nichts.
Ich glaube, da war Dänemark auch nicht ganz alleine mit der Hoffnung. Die Schweden hatten sich auch schon offiziell hinter die Klage hintergestellt und tatsächlich hatte auch der Generalanwalt gesagt, ja, also das geht hier alles so nicht. Genau. Und wollte tatsächlich sich also die ganze Richtlinie kippen, weil sie halt angeblich in die nationale Zuständigkeit für Löhne und Tarifverhandlungen eingreife. Also, ne, Jura-Podcast, da geht es um Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe B AEUV. Demnach darf die EU zwar die Nationalstaaten unterstützen bei sozusagen diesen ganzen Arbeitssachen, aber laut Absatz 5 der Vorschrift eigentlich ausdrücklich nicht für das Arbeitsentgelt und das Koalitionsrecht. Und darauf hatten sich halt Dänemark und Schweden und auch der Generalanwalt gestützt und hat gesagt, so geht das nicht, wenn ihr hier Vorgaben macht mit und Mindestlohnvorgaben macht. Das hat der EuGH jetzt ziemlich anders gesehen. Die EU dürfe durchaus Mindeststandards für faire Arbeitsbedingungen setzen, heißt es in der Mitteilung, solange sie halt nicht selbst unmittelbar in die Lohnhöhe eingreift. Und die Union sei nur dann nicht zuständig, also das ist dann halt auch schon so ein bisschen die Default-Regelung ist umgekehrt offensichtlich, wenn das Unionsrecht unmittelbar in die Festsetzung des Arbeitsentgelts und in das Koalitionsrecht eingreift, hat der EuGH entschieden.
Ah, Integrationsmotor wie in den frühen 2000ern, ist doch auch ganz schön. Was heißt das jetzt praktisch für den Mindestlohn hierzulande?
Nix. Also die Mindestlohnrichtlinie bleibt in Kraft, die Mitgliedstaaten müssen sie also auch weiter umsetzen, nur halt ohne diese beiden Punkte. Und für Länder wie Deutschland, die einen gesetzlichen Mindestlohn schon haben, ändert das in der Praxis offenbar erstmal wenig, wenn ich da die Arbeitsrechtsexpertinnen und Experten richtig gelesen habe. Mindestlohn richtet sich ja in Deutschland nach den Vorgaben im nationalen Mindestlohngesetz und das ist halt unabhängig von der EU-Richtlinie. Und hier wird ja angehoben, das wissen wir, ich glaube Oktober war die Entscheidung, zum 1. Januar 2026 werden es 13,90 € brutto und ein Jahr später 14,60 € brutto. Den Artikel zum EuGH-Urteil und einen Gastbeitrag von Matthias Ruffert packen wir euch in die Shownotes.
Wir schulden euch noch ein Update aus der Yumiko. Und ich muss gleich mit einer Korrektur beginnen. Ich hatte nämlich so ein bisschen kennerhaft gesagt, ja, die Herbst-Yumiko findet ja wie immer in Berlin statt oder sowas. Das tut sie normalerweise auch, diesmal aber nicht, denn man traf sich in Leipzig und das ist das Berlin Sachsens, aber halt nicht das Berlin Berlin und deswegen bitte ich da um Nachsicht. Das ist aber tatsächlich eine Abweichung. Ich kenne die Hintergründe nicht, aber ja, Sachsen hat keck gesagt, bei uns machen wir das.
Ich finde es sehr gut, dass wir hier so eine tolle Fehlerkultur betreiben. So kennt man uns. Also in Folge 70 haben wir ausführlich über den bayerischen Vorstoß gesprochen, dass Rechtsschutzversicherer anwaltlich außergerichtlich beraten dürfen sollen. Daraus wurde nichts. Überraschung.
Genau, die harsche Kritik unter anderem des DAV, die hatten wir ja auch repliziert, die hat offenbar gefruchtet. Mir ist an mir, das gilt jetzt auch für diesen Vorstoß. Alle anderen fanden den nicht so gut und die er ist Bayern mausetot. Ja, die Bayern, aber die kriegen noch ihre Erfolgserlebnisse, aber erst später, denn erstmal müssen wir über den zweiten Flop berichten, die Idee aus NRW und Hamburg, heimliche Aufnahmen von bekleideten intimen Körperteilen unter Strafe zu stellen. Wir erinnern uns, da geht's im Wesentlichen um die Kölnerin Jannik Gentsch, die das Ganze mit ins Rollen gebracht hatte, und Sachsens Ministerin Constanze Geiert aus der CDU sagte, das Strafrecht sei keine Supermoralinstanz und hat damit völlig recht, wenn ich das so sagen darf. Und die Bundesministerin Hubig sagte allerdings, wenig überraschend, sie sei weiter Fan des Projekts und kündigte einen Gesetzentwurf bis Anfang 2026 an. Mal sehen, ob sie ihr Büro dann noch am Hausvogteiplatz hat.
So, was wurde denn aus der Journalistenbeleidigung? Da war doch auch noch was.
Ja, genau, wir haben noch einen dritten Flop. Saarlands Idee, die Politikerbeleidigung aus 188 StGB, sowieso schon umstritten, auch noch auf Medienschaffende, was für ein bescheuertes Wort, also auf Journalisten auszudehnen. Daraus wurde auch nichts. Erfolg hatten, aber Themen, die wir nicht besprochen haben, darüber wird vielleicht noch nachzudenken sein.
Genau, wir müssen nochmal reden.
Ja, genau. Also wenn ihr ein Thema habt, was ihr vorschlagen wollt, was wir kaputt machen sollen, immer her damit. Es bleibt das Verbot der Zugänglichmachung von KI-Tools, mit denen man Kinderpornografie, also man sagt eigentlich Missbrauchsdarstellung, erstellen könnte. Und dieser Vorschlag kommt aus Bayern. Die haben also damit tatsächlich einen Erfolg. Das ist fiktiv Kinderpornografie. Das ist also Pornografie, die keinen echten Darsteller hat und auch nicht täuschend ähnlich aussieht, sondern zum Beispiel Comics und sowas. Das ist eine deutsche Besonderheit, dass es bei uns so strafbar ist. Und das ist auch schon ganz lange, weil das früher auch so gemalt ist und sowas zurückgeht. Und da ist ja die interessante Frage, welches Rechtsgut schützt man denn eigentlich im Strafrecht, wenn man solche Zeichnungen verbietet? Da könnte man, wenn man völlig irre ist, ganze Dissertationen zu schreiben.
Oder es auch überlassen, weil ich glaube, da kann man echt drin untergehen in dem Thema. Ja.
Ich kann bestätigen, dass das so ist, ja. Dann hatte Yumiko auf Initiative Eisenreichs Hubig aufgefordert, Identitätsdiebstahl zu bestrafen. Und zwar nicht nur über Betrug, also ne, wenn man Identität stiehlt und irgendwelche Sachen im Internet bestellt und sowas, das ist natürlich alles Betrug und so weiter, aber es soll jetzt das Unrecht gegenüber demjenigen, dessen Identität missbraucht wird, bestraft werden.
Also es gibt dann noch so ein abstraktes Delikt oben drüber, neben den konkreten, die wir schon haben. Weiß man noch nicht. Okay, also
bislang
wir warten gespannt
so eine,
auf die Ideen.
Genau, bislang ist es eine Idee. Ich glaube aber, Frau Hubig wird das sehr gerne machen, denn die arbeitet schon an Deepfake-Strafbarkeit. Also da geht es darum, dass jemand mich als Avatar darstellt und dann im Internet was macht, wobei ich kein attraktives Ziel dafür bin, aber ich saß ja vor kurzem mit Hubig und Herrn von Hirschhausen auf einem Panel und da ging es genau darum, weil Hirschhausen als Arzt, als vertrauenswürdiger Promi, gerne in so Deepfakes verwendet wird, um dann für irgendwelche shady Diätpillen Werbung zu machen, und der trommelt da ganz stark zusammen auch mit dem Börsenverein dafür, dass jetzt also diese Deepfakes strafbar gemacht werden und am besten noch verboten werden und so weiter, und Frau Hubig setzt sich auf das Thema drauf und arbeitet da dran. Und das ist ja sehr verwandt. Also Identitätsdiebstahl, da geht es ja nur darum, dass du Adresse und so weiter benutzt und vor allem die Bankdaten. Und beim Deepfake geht es halt um die ganze Person. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar in einem Aufwasch kommt, aber es wird Frau Hubig jedenfalls thematisch sicherlich gefallen.
Unverdeckte Ermittlerinnen und Ermittler sollen künftig Straftaten begehen können. Das war mal was Neues.
Richtig. So attraktiv kann der öffentliche Dienst sein. Die Initiative kommt von der baden-württembergischen Ministerin Marion Gentges von der CDU. Und da geht es darum, dass verdeckte Ermittler Straftaten begehen können sollen oder dürfen. Da kann man nur mit einem Tatbestandsausschluss arbeiten oder von der Strafe absehen. Dafür gibt es eine Vorbildsvorschrift in 9a Bundesverfassungsschutzgesetz. Übrigens eine interessante Regelung, kann ich sehr empfehlen, die mal zu lesen. Und da gibt es noch ein bisschen Kleinkram. Sachsen will extremistische Schöffen ausschließen.
Sag das
und
mal, Max. Das ist eins deiner Lieblingsthemen.
Ja,
hat da neulich noch
drüber
geschrieben.
Absolut, es ist aber auch null umstritten. Also jeder hat da Bock auf das Thema, deswegen ist es so ein bisschen, deswegen mache ich es jetzt hier nur kurz. Und Sachsen und Baden-Württemberg schieben Abschiebegerichte an. Da geht es also um Zuständigkeiten für Abschiebezielstaaten. Es gibt schon so gemeinsame Zuständigkeiten für Herkunftsstaaten, soll jetzt also auch für Abschiebezielstaaten gelten. Und wer all das nochmal nachlesen will, der kann das machen im Anwaltsblatt. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Und noch ein bisschen justizielles Lokalkolorit. Bei euch in Nordrhein-Westfalen will der Justizminister Benjamin Limbach von den Grünen die Arbeitsgerichtsbarkeit umkrempeln.
Ja, das Justizministerium hat am Mittwoch ein Diskussionspapier vorgelegt, das eine umfassende Strukturreform vorsieht. Also es soll weniger Arbeitsgerichte geben. Dafür sollen die größer werden. Also aktuell gibt es tatsächlich, das klingt jetzt auch echt ehrlich gesagt nicht so wenig, wenn man mal drüber nachdenkt, auch wenn NRW das bevölkerungsreichste Bundesland ist, 33 Arbeitsgerichte. Daraus sollen künftig 17, also Arbeitsgerichte und Landesarbeitsgerichte, werden. Aktuell gibt es wohl echt viele, auch sehr kleine Arbeitsgerichte mit 3 oder 4 Richterinnen und Richtern. Und da ist dann so ein bisschen die Begründung, dass, wenn man sich vorstellt, was los ist, wenn da dann mal irgendwie der Wachtmeister krank wird oder und eine Richterin, dann liegt halt schon das gesamte Gericht lahm, weil es einfach gar keine Vertretungsregeln mehr gibt und so, weil einfach viel zu wenig Menschen da sind. Trotzdem, wie gesagt, Streichung von Gerichten, soll es weiterhin an rund 40 Standorten Zugang zu den Arbeitsgerichten geben. Und zwar mit lokalen Gerichtstagen und erstmals auch mit auswärtigen Kammern. So richtig kann ich mir nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Das ist aber das, was kommuniziert wurde. Es soll auch angeblich keinen weiteren Personalabbau geben, sondern halt, ne, wie, was man dann halt so sagt, wenn man verschlanken will. Man muss sich besser aufstellen, die Strukturen besser irgendwie nutzen, Ressourcen, bla bla. An größeren Einheiten sei dann bei Personalausfällen regelmäßig auch eine behördeninterne Vertretung einfacher möglich, sagte das Ministerium. Es soll dann halt bessere IT-Dienste geben, damit man das alles besser auffangen kann. Also auch Schwankungen der Verfahrenszahlen und Entwicklungen wie den demografischen Wandel. Denn darum geht es natürlich am Ende. Auch bei den Arbeitsgerichten gehen die Verfahrenszahlen krass zurück. Also 20% minus bei den Urteilsverfahren und 43% bei den Beschlussverfahren. Das fand ich tatsächlich auch echt krass. Klingt natürlich alles plausibel und irgendwie ist es natürlich immer doof, wenn es dann im eigenen Backyard ist, bekanntlich. Aber jetzt kommt der krasseste Skandal ever. Auch die Landesarbeitsgerichte sollen bluten. Aus dem LAG Köln und dem LAG Düsseldorf soll das Landesarbeitsgericht für das Rheinland werden. Und zwar in Düsseldorf mit einer Außenstelle in Köln. Das ist natürlich für eine Kölnerin schon wirklich irgendwie krasser Kram. Also gemeinsam mit den Düsseldorfer Richterinnen und Richtern da in der verbotenen Stadt und wir als Außenstelle, das muss man schon mal irgendwie verkraften, so egotechnisch.
Also zu diesem Köln-Düsseldorf-Provinzstreit hat Max Gold auch mal irgendwann etwas sehr Richtiges geschrieben, dass es nämlich absolut kleinlich ist. Egal.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es den so krass überhaupt nicht gibt. Eigentlich mögen wir uns. Wir trinken alle Bier, wenn auch verschiedenes, und wir feiern lächerliches Karneval. Also insofern, wir sind ja eigentlich relativ leicht glücklich zu machen.
Wie waren denn so die Reaktionen?
Ehrlich gesagt, erwartungsgemäß, die SPD-Fraktion im Landtag in Nordrhein-Westfalen hat gesagt, der Justiz in NRW drohe ein regelrechter Kahlschlag. Der Zugang zum Recht würde versperrt und das sei für einen Rechtsstaat nicht hinnehmbar. Auch der DGB Nordrhein-Westfalen ist auf den Barrikaden, warnt natürlich vor längeren Wegen für Beschäftigte und einem schlechteren Zugang zur Justiz. Die CDU, die ja mit den Grünen gemeinsam regiert hier in NRW, findet es natürlich super. Und das Justizministerium selbst hat betont, das Papier diene der Diskussion und man wird jetzt erstmal nochmal miteinander sprechen die nächsten Monate.
Also noch kein Gesetz, sondern mal die Stimmung austesten.
Ja, war ja jetzt auch nicht ganz neu. Das wurde schon vorgelegt, ich glaube im Juni oder Juli, jedenfalls irgendwann im Sommer. Also es scheint jetzt schon weiterzugehen, aber jetzt soll bis Anfang 2026 eine Empfehlung für die Landesregierung gemacht werden und die muss dann über die Umsetzung entscheiden. Aufgeschrieben hat das Ganze für Beck aktuell. Der liebe Max-Artikel wandert in die Shownotes.
Wie meinen?
So, und jetzt haben wir zum schlechten Schluss noch Kim Kardashian, denn die wird immer noch nicht Anwältin.
Das ist, finde ich, ganz gut, dass du dieses Thema ranschleppst. Ich habe immer so die Befürchtung, dass du die Fachliche bist und ich den Quatsch mache, aber danke.
Nein, ich möchte auch mal ein bisschen Triviales mitbringen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Also, Kim Kardashian ist durchs California Bar Exam gefallen. Und zwar, nachdem sie auch das sogenannte Baby Bar, ich weiß nicht, ob es ganz vergleichbar ist mit dem ersten Staatsexamen, aber es ist auf jeden Fall die Vorstufe. Das hat sie auch schon erst im 4. Anlauf bestanden. Und jetzt hat es fürs richtige Bar Exam auch nicht gereicht. Noch nicht. Das kann man nämlich beliebig oft wiederholen, offensichtlich. Also jedenfalls gibt es keine so harte Begrenzung wie in Deutschland. So nach dem zweiten Mal ist Schluss. Und sie ist offensichtlich damit auch in guter Gesellschaft. Das scheint tatsächlich eine harte Prüfung zu sein. Es bestehen offensichtlich nur 63% der Prüflinge, wenn man da den US-Medien glauben darf.
So, nun schleppe ich ja gelegentlich Themen an, bei denen du dann sagst, wir sind ein Jura-Podcast. Warum reden wir darüber?
Weil es das Bar-Exam ist, weil die Dame Anwältin werden möchte, aber natürlich auch ein bisschen, weil sie eine Kardashian ist. Ich finde, dass unsere Hörerinnen und Hörer schon auch mal ein bisschen Recht auf Trivialkultur auch hier haben. Und es passt natürlich auch super dazu, dass ja gerade die Serie All's Fair auf Disney Plus ausgestrahlt wird, wo Kim Kardashian ja mitspielt und da passenderweise eine Anwältin spielt. Und zwar, wie sie selbst angemerkt hat, eine sehr gut angezogene Anwältin. Ich finde, da muss man auch einfach mal die richtigen Prioritäten setzen.
Okay, und jetzt begebe ich mich auf sehr dünnes Eis, aber guckst du das, weil die Frau gut angezogen ist und so?
Absolut nicht. Also wirklich, ich kann mich echt mit viel Trivialem beschäftigen. Ich mag das sehr gerne. Ich stehe auch total auf Daily Soaps und so. Aber so viel Triviales kann nicht mal ich ertragen. Und man muss ehrlich sagen, auch die Kritiken sind grottig. Also ich glaube, dass Kim Kardashian sich wahrscheinlich über diese Kritiken noch viel, viel mehr ärgern würde, als über die Tatsache, dass sie durchs Bar-Exam gefallen ist. Aber, und das möchte ich euch auch hier nicht vorenthalten, und zwar unbedingt mit dem Tipp, vor allem für die Hörerinnen und Hörer in der Examensvorbereitung, bitte nicht zu Hause nachmachen. Sie hat als Begründung gegenüber der Vanity Fair, so wünsche ich mir das, die sollten wir hier viel öfter zitieren können, gesagt, sie würde, das liegt das alles an ChatGPT. Sie würde nämlich immer ChatGPT für juristische Ratschläge befragen und die Antworten seien dann immer falsch. Wegen ihm bin ich ständig durch Tests durchgefallen. Dann werde ich wütend, schreie es an und sage, wegen dir bin ich durchgefallen. Warum hast du das gemacht? Möchtest du noch mehr wissen, Henrik?
Ich will, dass dieser Podcast endet.
Nein, einen habe ich noch. Pass auf, was sie offenbar noch mehr aufregt als die Tatsache, dass sie nicht bestanden hat, ist die Tatsache, dass ihr gleich mehrere Wahrsager gesagt haben, sie würde bestehen. Darüber hat sie sich auch ganz, ganz doll beschwert in einem TikTok-Video. Sie alle, bestimmt vier von ihnen, haben mir gesagt, dass ich die Anwaltsprüfung bestehen würde. Also sind sie alle pathologische Lügner. Glaubt nichts, was sie sagen. Also man muss ehrlich sagen, vielleicht ist es ganz gut, dass sie die Anwaltsprüfung nicht besteht. Und immerhin tut sie, das wusste ich jetzt persönlich auch gar nicht, auf ihre Art auch so schon viel Gutes. Sie engagiert sich zum Beispiel seit Jahren für Projekte zugunsten von Strafgefangenen. Muss man ja auch mal erwähnen.
Ja, gut, okay. Also, wenn ihr uns schreiben wollt, ob ihr mehr über Kim Kardashian erfahren wollt,
ja,
dann schreibt das doch bitte in die sozialen Medien. lieber privat, ehrlich gesagt, an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Muss ja nicht jeder wissen, über was wir hier reden.
Schaltet nächste Woche wieder ein bei Bling Bling und Loseblatt. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.
Tschüss.